Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesiens Außenministerin ermutigt das Forum ARF, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Das Treffen zwischen den indonesischen und US-amerikanischen Außenministern wird zu einem neuen Engagement für den Beitrag zum Frieden in der Region führen. Die Zusammenarbeit im Finanz- und Landwirtschaftsbereich fördert die ASEAN-Ernährung. Die US-Regierung unterstützt weiterhin die Entwicklung in der südostasiatischen Region. Luhut diskutierte mit Kenia über Investitionen im Erdwärme- und Viehimportbereich. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sieht die Wichtigkeit, sicherzustellen, dass das ASEAN-Regionalforum ARF auf dem richtigen Weg verläuft. In ihren Ausführungen bei der Eröffnung des 30. ARF am Freitag, den 14. Juli in Jakarta, sagte Retno Marsudi, dass das Forum ARF erstmals 1994 gegründet wurde, um die regionale Sicherheitsarchitektur nach dem Kalten Krieg abzubilden, indem Schritte zum Aufbau von Vertrauen durch Dialog und Konsultation gefördert wurden. Allerdings hat sich dieser Zustand heute stark verändert. Laut Retno Marsudi ist die regionale Sicherheitslandschaft sehr unterschiedlich. Immer heftigere Rivalitäten spalten die Nation weiterhin. Darüber hinaus würden die Herausforderungen durch die Entwicklung nicht traditioneller Sicherheitsherausforderungen wie Terrorismus, Menschenhandel und Seepiraterie immer komplizierter, sagte sie. Ihrer Meinung nach muss das Forum ARF ein Mittel zur aggressiven Friedensdurchsetzung sein, um das Entstehen von Konflikten in der Region zu verhindern. Daher ist es dringend erforderlich, das Forum ARF richtig zu gestalten. Wir müssen das Vertrauensdefizit in strategisches Vertrauen umwandeln, indem wir weiterhin Normen der Selbstbeherrschung und des Verzichts auf Gewalt fördern. Dennoch erklärte Außenministerin Retno Marsudi, dass diese Bemühungen nicht nur auf der Grundlage von Normen durchgeführt werden könnten. Ihrer Meinung nach muss jeder Kooperationsrahmen den Menschen unmittelbare Vorteile bringen. Daher drängt Indonesien weiter dem ASEAN-Ausblick auf den Indo-Pazifik AOIP. Dies hat nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen, sondern sorgt auch für eine strategische Zusammenarbeit im aktuellen geopolitischen Umfeld. Darüber hinaus forderte Retno Marsudi die ARF auf, mit der präventiven Diplomatie zu beginnen. Ihr zufolge zielt dies darauf ab, das Forum ARF bei der Bewältigung von Sicherheitsherausforderungen in der Region reaktionsfähiger zu machen. Im Rahmen des 56. Asienministertreffens traf sich die indonesische Außenministerin Retno Marsudi am Freitag, den 14. Juli, mit dem US-Außenminister Antony Blinken im Rahmen der ASEAN-Postministerkonferenz in Jakarta. Ministerin Retno erklärte, dass die Vereinigten Staaten ein wichtiger Partner für die Länder in der Region seien. Retno hoffte, dass das Treffen der Außenminister beider Länder zu einem neuen Bekenntnis zu einer weiteren konkreten Zusammenarbeit zwischen ASEAN und den USA führe und sogar zu Frieden und Stabilität in der Region beitragen würde. In diesem Jahr beginnt ASEAN damit, die Umsetzung des ASEAN-Ausblicks für den Indo-Pazifik bei allen unseren Partnern, einschließlich den USA, durchgängig umzusetzen. Strategische Ansätze der integrativen Zusammenarbeit und die Gewohnheit des Dialogs müssen von der ASEAN-Staats aufrechterhalten werden. Und wir hoffen, dass auch unsere Partner dasselbe tun. Wir glauben, dass die USA weiterhin die Zentralität der ASEAN unterstützen und die Position der ASEAN als Epizentrum des Wachstums stärken würde. Minister Blinken, Zusammenarbeit ist unser einziger Kompass auf dem Weg zu einer integrativen regionalen Architektur. Wir heißen alle Nationen willkommen, sich uns bei der Gestaltung der Interaktionen im Indo-Pazifik anzuschließen. Aus diesem Grund wurde der ASEAN-Ausblick auf den Indo-Pazifik als unsere gemeinsame Entschlossenheit für diese Region erstellt. Darüber hinaus sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi, dass die Erreichung von Frieden, Stabilität und Wohlstand im Indo-Pazifik nicht nur zum Sieg in der Region, sondern auch zum Sieg weltweit führen würde. Daher spielen die Vereinigten Staaten als umfassender strategischer Partner der ASEAN eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung dieser Bestrebungen. Retno sagte, ASEAN brauche wirklich die Rolle der Vereinigten Staaten, um einen bedeutenden Beitrag zum Indo-Pazifik zu leisten. Das indonesische Finanzministerium ist optimistisch, dass die Zusammenarbeit zwischen den Finanz- und dem Agrarsektor zu einer erhöhten Ernährungssicherheit in der ASEAN-Region beitragen kann. Der Finanzsektor stellt die notwendigen Ressourcen, Investitionen und Fachkenntnisse zur Unterstützung der landwirtschaftlichen Entwicklung bereit. Mittlerweile stellt der Agrarsektor die Produktion, Verteilung und Erschwinglichkeit nahrhafter Lebensmittel für alle sicher. Dies erklärte die Leiterin des Zentrums für regionale und bilaterale Politik des indonesischen Finanzministeriums, Yogi Rahmayanti, am Freitag, den 14. Juli in Jakarta vor der Presse. Yogi betonte, dass die Agenda, die Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von Nahrungsmitteln zu erhöhen, um die Krise kurzfristig abzumildern, durch Zusammenarbeit verwirklicht werden könne. Darüber hinaus kann die Zusammenarbeit mittel- und langfristig auch zur Nachhaltigkeit und Produktivität des Lebensmittelsystems führen. Durch die Nutzung der Kraft der sektorübergreifenden Zusammenarbeit in den Bereichen Finanzen und Landwirtschaft ist sie optimistisch, dass Indonesien die Fortschritte bei der Schaffung einer Welt machen kann, in der Ernährungssicherheit nicht nur ein Ziel, sondern Realität ist. Der US-Außenminister Antony Blinken und die indonesische Außenministerin Retno Marsudi nahmen am Freitag, den 14. Juli in Jakarta an dem ASEAN-Postministertreffen teil. Antony Blinken würdigte Indonesiens Führungsrolle bei ASEAN 2023. Der US-Außenminister sagte, dass die US gute Beziehungen zu Ländern in der ASEAN-Region unterhalten und tatsächlich weiterhin die Entwicklung in der Region unterstützen. Darüber hinaus hofft Antony auch auf eine weitere Zusammenarbeit mit den ASEAN-Ländern. Darüber hinaus sagte US-Außenminister Antony Blinken, dass die USA hart daran arbeiten, die Zusammenarbeit mit Ländern in der ASEAN-Region in verschiedenen Bereichen wie der Entwicklung des Transportwesens, der Stärkung von Frauen, Umwelt und Energie auszubauen. Seiner Meinung nach helfen die USA den Menschen, sich an die Klimaerwärmung anzupassen, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und die Kapazität des Gesundheitssystems zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse zu erhöhen. Der koordinierende Minister für maritime Angelegenheiten und Investitionen, Luhut Binsar Panjaitan, besprach mit dem kenianischen Präsidenten William Ruto eine Reihe von Plänen für eine Investitionskooperation in verschiedenen Bereichen. Der Kooperationsplan umfasst die Investitionen in vorgelagerte Öl- und Gasindustrie, Geothermie und Fischimport. Das Treffen mit Präsident Ruto fand am Freitag, den 14. Juli, während seines Arbeitsbesuchs in Nairobi, Kenia, statt. Luhut Panjaitan betonte am Samstag in einer schriftlichen Erklärung in Jakarta, dass seine Partei davon ausgeht, dass es viele mögliche Ergebnisse gibt, sowohl G2G als auch B2B. Das zweitägige Wirtschaftsforum hat zu einer Reihe von Erfolgen geführt, darunter Pertamina's Plan, in die vorgelagerte Öl- und Gasindustrie und den Geothermie-Sektor zu investieren. Pläne für eine Zusammenarbeit zwischen Biopharma und kenianischen Staatsunternehmen, Pläne für Fischimporte und Pläne für Investitionen von indonesischen Textilunternehmen in Kenia und Arbeitspläne. Die gleiche wie im Ölpalmensektor. Luhut fügte hinzu, dass Kenia eine sehr strategische Lage als wichtiger Rohstoffknotenpunkt mit hohem wirtschaftlichen Wert für einen größeren Markt mit mehr als 300 Millionen Menschen in umliegenden Ländern wie Uganda, Südsudan, Ruanda und Kongo habe. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 24 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-85%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen, vorgelesen von Raihan. Die erste Information kommt aus Central Lombok, West Nusa Tenggara. Die Bezirksregierung von Central Lombok, West Nusa Tenggara, verzeichnete einen Rekord für das indonesische Muri Field Records Museum für die erfolgreiche Durchführung des Begawa Jelo Nyesak Festivals oder Massenweberei im Sukarara Tourism Village. Der Regionalsekretär von Central Lombok, Lalu Aknal Afandi, sagte am Donnerstag, den 13. Juli, dass man mit dieser Auszeichnung hofft, dass die Weberinnen oder Weber weiterhin mit Begeisterung weitermachen, damit sie die Steigerung des Wirtschaftswachstums der Menschen in Central Lombok unterstützen können. Er hofft auch, dass die Weber die Qualität der von ihnen hergestellten Webstoffe weiter verbessern. Darüber hinaus muss die Stärkung der Weber durch die Dorfregierung, die Regionalregierung, die Provinzregierung und die Zentralregierung fortgesetzt werden. Die Begawe Jelo Nyesak Veranstaltung wurde von 2023 Webern besucht und durchgeführt, die im Sukarara Weberei Tourismusdorf in Central Lombok ansässig sind. Die nächste Information kommt aus Banda Aceh. Die internationale Parade mit einer Vielzahl traditioneller Kleidung zwischen den Ländern schloss das 6. Internationale Kulinarische Festival oder IFF an der Universität Sheikh Kuala, einer Hochschule in der Stadt Banda Aceh, ab. Der Vizerektor für die Studentangelegenheiten und Unternehmertum an der Universität USK, Prof. Mustanir, in Banda Aceh sagte am Mittwoch, dass die internationale Parade, die vom 9. bis 11. Juli stattfand, ein Teil der Vorstellung der kulturellen Vielfalt der Welt für lokale Studenten und Acehnessen sei. Er erklärte, dass es derzeit viele ausländische Studenten an der Universität USK gebe, deren Anwesenheit für das gegenseitige Lernen und das Kennenlernen der Kulturen zwischen den Nationen von unschätzbarem Wert sei. Neben der internationalen Parade bietet das kulinarische Festival IFF 2023 auch Aktivitäten wie internationale Kochvorführungen, Minispiele, Beauty-Talkshows und Musikunterhaltung. Das 6. Internationale Kulinarische Festival oder IFF der Universität Sheikh Kuala oder USK in Banda Aceh präsentiert unter dem Motto Spicing up the World, Dutzende besondere kulinarische Köstlichkeiten aus dem Ausland, von Ländern in Südostasien bis Afrika. Die letzte Information kommt aus Surabaya, Ost-Java. 8 Länder und 9 Regionen Indonesiens werden am Internationalen Volkskunstfestival von Mischkultur Surabayas oder SCCIFAF 2023 teilnehmen, das vom 16. bis 20. Juli 2023 in Surabaya stattfinden wird. Die Leiterin des Kultur-, Jugend-, Sport- und Tourismusbüros der Stadt Surabaya, Wiwik Widayati, erklärte am Dienstag, den 11. Juli in Surabaya, dass die Teilnehmer des Volkskunstfestivals 2023 aus dem Ausland kommen, darunter Griechenland, Indien, Südkorea, Mexiko, den Philippinen, Sri Lanka, Usbekistan und Frankreich. Das 16. Interkulturelle Kunstfestival präsentiert eine Vielzahl von Kunstwerken wie Tanz, Musik und Theater aus verschiedenen Regionen Indonesiens sowie Darstellungen von Ausdrucksformen der Tanzkunst aus dem Ausland. Wiwik Widayati sagte, der Zweck dieser Aktivität sei der Aufbau diplomatischer Beziehungen durch Kunst und Kultur. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia für das VOI Internationale Quiz 2023 wieder durch. Das diesjährige Voice of Indonesia International Quiz 2023 liegt in Form eines Aufsatzschreibwettbewerbs über eines der fünf Tourismusziele mit höchster Priorität in Indonesien. Es sind Borobudur Tempel, Toba See, Likupang, Mandalika und Labuan Bajo. Der Aufsatz muss aus 700 bis 800 Wörtern bestehen, mit Areal 12 geschrieben, dann gelesen und aufgenommen werden. Senden Sie den angenommenen Aufsatz, den Sie lesen, an voiquiz2023@gmail.com. Der Aufsatzschreibwettbewerb wird vom 10. April bis 20. August 2023 geöffnet. Wir werden jeweils einen Gewinner für jeden Sprachdienst wählen. Die Gewinner werden interessante Preise von Voice of Indonesia erhalten. Wir werden die Gewinner bei dem 78. Radiotag am 11. September 2023 bekannt geben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.voinews.id und Facebook von The Voice of Indonesia. Seien Sie vorbereitet. Wer weiß, dass Sie einer der Gewinner werden.
From Indonesia to the world.
Unser Programm Vergangenheit und Gegenwart beginnt mit dem historischen Ereignis am 15. Juli 1927, der Juli-Revolte in Österreich. Die Juli-Revolte 1927 oder bekannt als der Justizpalast Brand von Wien war eine große Revolte, die am 15. Juli 1927 in der Hauptstadt von Österreich, Wien, begann. Dieser Aufstand führte dazu, dass die Polizei die Demonstranten erschoss, wobei 89 Menschen und 5 Polizisten starben. Mehr als 600 Demonstranten und etwa 600 Polizisten wurden verletzt. Diese Unruhe war ein Konfliktergebnis zwischen der Sozialdemokratischen Partei Österreich und der rechtsgerichteten Allianz, einschließlich der reichen Industrialisten und der katholischen Kirche. Ein Mahnmal für die Opfer wurde auf dem Wiener Zentralfriedhof gebaut. Eine Gedenktafel am Justizpalast wurde vom Präsidenten Heinz Fischer in 2007 eingeweiht. Wir kommen zum 15. Juli 1955, an dem die Mainauer Kundgebung unterzeichnet wurde. Die Mainauer Kundgebung war eine von zwei gesellschaftspolitischen Appellen von Nobelpreisträgern, die an der Nobelpreisträger-Tagung teilnahmen, einem jährlichen Treffen von jungen Wissenschaftlern, das vom 11. bis 15. Juli 1955 in der Stadt Lindau, Deutschland, abgehalten wurde. Die Mainauer Kundgebung ist ein Appell gegen die Verwendung von Atomwaffen. Diese Kundgebung, die von den deutschen Atomwissenschaftlern Otto Hahn und Max Born initiiert und verfasst wurde, wurde bei der 5. Nobelversammlung erneuert und am 15. Juli 1955 präsentiert. Diese Erklärung wurde am Anfang von 8 Nobelpreisträgern unterzeichnet. In einem Jahr stieg die Anzahl von Unterstützern auf 52 Nobelpreisträger. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem Welttag der Jugendkompetenz. In 2014 erklärte die UN-Generalversammlung den 15. Juli zum Welttag der Jugendkompetenz, um die strategische Wichtigkeit der Befähigung von Jugendlichen mit Beschäftigungs-, menschenwürdigen Arbeits- und Unternehmertumskompetenzen zu feiern. Der Welttag der Jugendkompetenzen wurde von den Vereinten Nationen über ein offizielles Schreiben der Generalversammlung vom 2. Februar 2015 beschlossen. Dies wurde als eine Form der Sorge der Vereinten Nationen über die hohe Zahl der globalen Arbeitslosigkeit in 2013 getan. Basierend auf Daten in diesem Schreiben wurde die Zahl der Arbeitslosigkeit auf 74,5 Millionen geschätzt. Die höchste Zahl der Arbeitslosigkeit kam aus den Entwicklungsländern. Es wurde erwartet, dass die Festlegung des Welttags der Jugendkompetenzen die Zahl der globalen Arbeitslosigkeit in jedem Land verringern kann. Die Generalversammlung betonte gegenüber alle UN-Mitgliedern, dass sie eine wichtige Rolle haben, um diese Bedürfnisse und Hoffnung der Jugendlichen zu erfüllen.
Of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema: Die Regierung fordert den Abschluss von 5 strategischen Themen im IEU-CEPA-Abkommen, vorgelesen von Rehan. Der koordinierende Wirtschaftsminister Erlanger Hartarto sagte, dass fünf strategische Fragen geklärt werden müssen, damit das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Indonesien und Europäischer Union oder IEU-CEPA bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden können. Erlanger Hartarto sagte dies, nachdem er an einer begrenzten Sitzung über das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Indonesien und der EU teilgenommen hatte. Unter Berufung auf setcap.go.id erklärte Minister Erlanger, dass die erste Frage mit dem öffentlichen Beschaffungswesen zusammenhängt. Erlanger gab bekannt, dass die Europäische Union verlangt hat, dass die Beschaffung offen erfolgen muss. Erlanger erklärte, dass Indonesien vorschlagen wird, eine Positivliste der Waren bereitzustellen, die wir für den internationalen Zugang bereitstellen können. Die zweite Frage betrifft staatliche Unternehmen oder BUMN. Der Wirtschaftsminister sagte, dass die Europäische Union bei der Zusammenarbeit mit den staatseigenen Betrieben keine Diskriminierung erwarte, die keinen konkreten Auftrag habe. Erlanger erklärte, dass das kommerzielle Geschäft laut Business to Business noch in Verhandlung sei. Ihm zufolge bedeutet dies, dass Indonesien die staatseigenen Betriebe kommerziell zugänglich macht. Die dritte Frage betrifft den Ausstiegstarif. Der Wirtschaftsminister sagte, dass Indonesien weiterhin inländische Industrien entwickeln wird, um den Ausstiegstarif nicht freizugeben. Die vierte Frage ist die Standardisierung von Umweltprodukten. Erlanger sagte, Indonesien bitte die Europäische Union, in diesem Fall einen größeren Markt zu öffnen. Laut Erlanger betonte Indonesien die Bedeutung der Standardisierung etwa für Mobil, des Holz, Verifizierungs- und Legalitätssystems oder SVLK
Good.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, der Barede Hügel liegt im Dorf Senderan 2 im Bezirk Magelang, der Provinz Zentraljava. Dieser Reiseort befindet sich genauer im Menoreh Gebirge der Provinz Zentraljava und ist nur mindestens 2 Kilometer vom Borobudur Tempel entfernt, deren Schönheit schon weltweit bekannt ist. Laut der Geschichte wurde dieser Ort damals als Versammlungsort der Truppen während des Diponegoro-Kampfes im Jahr 1825 genutzt. Der Name dieses Hügels ist ein Akronym von Bubare Perang Gede, das das Ende des Großen Krieges bedeutet. Seitdem wird dieser Hügel als der Barede Hügel bekannt. Der naturreiche Objekt des Barede Hügels besitzt eine typische Landschaft von Gebirge. Dieser hat einen Hintergrund von dichten grünen Bäumen, als ob sie eine nicht zu hohe Hügelfestung bildet. Die Landschaft von Gebirgen und Tiefland sieht sehr bezaubernd aus und auf diesem Barede Hügel können Besucher den Sonnenaufgang beobachten. Liebe Zuhörer, obwohl der Standort vom Barede Hügel nur ca. 2 km vom Tempel Borobudur entfernt und ziemlich versteckt ist, ist der Zugang zum Standort eigentlich recht gut. Der Hügel Barede ist täglich von 4 Morgen bis 17 Spätnachmittag geöffnet. Der Hügel Barede hat schon vollständige Einrichtungen, wie zum Beispiel Gazebo, umfangreicher Parkplatz, Aussichtspost, wie Baumhütte, sowie auch Essen- und Getränkegeschäfte. Liebe Zuhörer, vom Barede Hügel aus können Sie den perfekten und schönen Sonnenaufgang beobachten. Kein Wunder, dass sowohl viele Einheimische als auch ausländische Touristen nach diesem Touristenziel reisen. Um den perfekten Sonnenaufgang zu beobachten, müssen die Besucher schon am Hügel Barede um 4 Morgen oder sogar früher ankommen. Sie sollten einen strategischen Spot finden, um die Schönheit des Sonnenaufgangs auf diesem Hügel zu verewigen, zu bewundern und zu genießen. Darüber hinaus können Sie auf dem Barede Hügel den großartigen Tempel Borobudur aus der Ferne betrachten. Der Standort ist nicht zu weit vom Tempel Borobudur, sodass dieses Reiseziel zu einem interessanten Platz geworden ist, einer der Weltkulturerben zu sehen. Um den Barede Hügelgipfel zu erreichen, müssen Sie etwa 15 Minuten über den angemessenen Fußweg wandern gehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, für jemanden unter Ihnen, der den Barede Hügel reisen möchte, tragen Sie besser bequeme Schuhe. Wenn Sie den Sonnenaufgang sehen wollen, wird vorgeschlagen, dass Sie warme Kleidung tragen. Denn das Wetter ist recht gut. Vergessen Sie nicht auch, Ihre Kamera mitzubringen, damit Sie die schöne Landschaft vom Barede Hügel fotografieren können. Das war Wunderbares Indonesien mit dem Hügel Barede in Zentraljava. Auf Wiederhören!
Bunga cempaka.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die jährliche Kunstausstellung Artjog wird wieder im Nationalen Museum Jogja JNM in Yogyakarta vom 30. bis zum 27. August 2023 mit dem Titel Motiv Lamaran abgehalten. An dieser Ausstellung beteiligen sich insgesamt 52 erwachsene Künstler und 22 Kinder, einschließlich der Künstler aus Australien. Der Leiter des Kulturdienstes von der Sonderregion Yogyakarta, Dian Lakshmi Pratiwi, erwähnte: Artjog könne als Kunstfest bezeichnet werden, auf dem viele Menschen mit Kunsthintergrund und Kunstliebhaber sich versammeln. Der Gouverneur der Sonderregion Yogyakarta, DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono III, sagte, dass die Artjog etwas Interessantes bietet, weil sie jedes Jahr ein unterschiedliches Thema vorstellt. Liebe Zuhörer, Artjog ist auch behindertengerecht. Es präsentiert ein inklusives Behinderungsdienstleistungszentrum, das Ziel hat, den Zugang für Behinderte zu erweitern, damit auch sie die Kunstveranstaltung genießen und daran teilnehmen können. So soll sichergestellt werden, dass Behinderte von diesem Event und Kunstraum nicht ausgeschlossen werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei der Sektenveranstaltung ist die Artjog ebenso kinderfreundlich. Die Artjog Kids wird wieder veranstaltet, wobei Werke und Kinderaktivitäten gefördert und ihre Werke neben den professionellen Künstlerwerken präsentiert werden. Es wurde insbesondere ein Künstler namens Erwin Windu Pranata eingeladen. Interaktive Werke, die mit Kindern bei der Herstellung einbezogen werden, zu erstellen. Erwin kollaboriert mit Kindern im Alter von 4 bis 10 Jahren im Lernhaus Umasa Bandung und bezieht dabei einen Banyanbaum ein. Die Zeichnungen dieser Kinder setzt Erwin in einen 3-Dimension-Ballon um, der auch gespielt werden kann.
Voice of Indonesia für das VOI Internationale Quiz 2023 wieder zu. Das diesjährige Voice of Indonesia Internationale Quiz 2023 liegt in Form eines Aufsatzschreibwettbewerbs über eines der 5 Tourismusziele mit höchster Priorität in Indonesien. Es sind Borobudur Tempel, Toba See, Likupang, Mandalika und Labuan Bajo. Der Aufsatz muss aus 700 bis 800 Wörtern bestehen, mit Arial 12 geschrieben, dann gelesen und aufgenommen werden. Senden Sie den angenommenen Aufsatz, den Sie lesen, an voiquiz2023@gmail.com. Der Aufsatz Schreibwettbewerb wird vom 10. April bis 20. August 2023 geöffnet. Wir werden jeweils einen Gewinner für jeden Sprachdienst wählen. Die Gewinner werden interessante Preise von Voice of Indonesia erhalten. Wir werden die Gewinner bei dem 78. Radiotag am 11. September 2023 bekannt geben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.voinews.id und Facebook von The Voice of Indonesia. Seien Sie vorbereitet. Wer weiß, dass Sie einer der Gewinner werden.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia. Aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir für Sie ein Lied mit dem Titel Tertauen Hati oder auf Deutsch Gefangenes Herz, gesungen von Avdela und instrumental von Gempo Gendis. Tertauen Hati oder auf Deutsch Gefangenes Herz ist ein Lied, das von der Sängerin Avdela populär gemacht wurde. Seit der Veröffentlichung des Liedes im Juli 2022 wird es immer noch häufig auf verschiedenen Streaming-Plattformen gespielt und erregt die Aufmerksamkeit von 40 Millionen Internetnutzern. Tertauen Hati erzählt von der Unentschlossenheit in einer Beziehung, die auf Unentschlossenheit in einer Beziehung, die aufrechterhalten werden wir. Und überdrüssig. Auf der anderen Seite, dieses Partner überdrüssig ist und es sich nicht leisten kann, allein. Tertauen Hati erzählt von der Unentschlossenheit in einer Beziehung, die aufrechterhalten werden wir. Aber andererseits des Partners überdrüssig ist und es sich nicht leisten kann, allein zu bleiben. Liebe Musikfreunde, hier ist Avdela mit Gempo Gendis mit dem Lied Tertauen Hati oder auf Deutsch Gefangenes Herz. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Sudah ku coba sepenuh hati untuk menjadi malaikat menepikan perasaan runtuhkan egoku namun sayapku remuk bila ku tanya pada diriku mengapa aku bertahan menerima keadaan yang tak baik saja memaksakan segalanya. Terima kasih.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz, 4750 kHz, 9525 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram, voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia und E-Mail voi@voinews.id.